Von Bullen und Bären, der Podcast der Dadat Bank in Kooperation mit dem Börse-Express. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at/podcast. Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen zu Von Bullen und Bären, Folge 74 des Börse-Express rund ums Thema Geldanlage. Am Mikro wie immer Robert Kilger von Börse-Express. Zu Gast habe ich heute Harald Schartner, Leiter des Privatkundengeschäfts und des Kundenservice-Centers der Dadat Bank. Hallo Harald.
Hallo Robert, vielen Dank für die Einladung.
Und wir haben im Studio Frank Weingart, Head of Private Investor Products bei der UniCredit. In Österreich ist Frank Austria vor allem bekannt. Hallo Frank.
Hallo lieber Robert.
Da ich heute zwei bei mir habe, die nicht nur vom Elfenbeinturm aus mit Anlegern kommunizieren, sondern teils auch hautnah mit ihnen zu tun haben, möchte ich mich heute ein bisschen in diese Richtung eigentlich entwickeln. Harald, was sind denn die Top 3 Probleme oder so nennen wir es Anfragen nach Häufigkeit bei euch im Kundencenter? Und differiert das vom Online- zum Telefonhilfesuchenden?
Man kann vielleicht sagen, es gibt generell zum Thema Wertpapiere Anfragen jeglicher Art, vor allem von der Handelbarkeit. Ist dieses Produkt über die Dadat handelbar? Das ist also überwiegend die Top-Anfrage. Dann haben wir sehr viele Anfragen auch zu den Kapitalmaßnahmen. Und im Frühjahr bis Sommer sind es auch die Anfragen zu Hauptversammlungsanmeldungen für österreichische Aktiengesellschaften. Und leider kommt es auch immer wieder vor, dass die Leute ihre Zugangsdaten vergessen. Auch hier haben wir sehr viele Anfragen dazu, dass die Leute einfach wieder in ihre Konten hinein können.
Wenn ich jetzt aber höre, ob handelbar, das finde ich doch über die Suche ja so und so, sind meistens Anfragen, wo man sich, Anfragen, das sind ja keine wirklichen Probleme, oder?
Naja, es kommt vor, dass zum Beispiel mal ein Wertpapier eine Sperre von der US-Börsenaufsicht drauf hat oder so und deshalb ist es einfach dann die Anfrage, ist dieser Titel über uns handelbar? Genauso gerade auch bei Neuemissionen, wann das vielleicht noch nicht im System gelaufen ist, bei uns ist die Anfrage, ob es handelbar ist und das prüfen wir sofort und legen es dann auf den Kunden gleich im System immer an. Genau, und zu der Frage, ob da ein Unterschied ist zwischen den Fragen am Telefon oder eben auch via E-Mail oder über unser Online-Tool, das ist eigentlich kaum ein Unterschied. Also da ist es ziemlich ausgewogen.
Okay. Frank, da hole ich dich jetzt gleich ins Boot. Du sprichst mit strukturierten Produkten sowohl Selbstentscheider als auch den klassischen Beraterkunden an. In der UniCredit mehr den klassischen Beraterkunden, sage ich. Strukturierte Produkte sind jetzt sicherlich die einfachsten am Markt. Das klingt also eigentlich nach möglichst großen Ärger, Hilfebedarf. Kam jetzt bei Haralds Top 3 aber so überhaupt nicht vor. Irgendetwas mit Zertifikaten. Junge Branche dürfte also eigentlich vieles richtig machen. Wenn, melden sich bei euch aber eigentlich Selbstentscheider oder Retailkunden? Was ist deren Wunsch, Begehr, Hilfefrage?
Bei uns ist es ähnlich, denn wir haben natürlich auch ein großes Angebot für Selbstentscheider, die ja auch über die Dadat gekauft werden können. Und in unserer Hotline finden wir viele Kundenanfragen wieder rund um Quotierungsunterbrechungen. Wenn zum Beispiel mal die Börse nicht quotiert, dann quotiert der Basiswert nicht und dann quotiert natürlich auch das Zertifikat auf diesen Basiswert nicht. Dann gibt es ab und zu mal Fragen, warum es keinen Briefkurs, also kein Angebot gibt, was daran liegt, dass das Produkt gegebenenfalls ausverkauft ist. Und dann kommt natürlich immer wieder Fragen zu den Knockout-Ereignissen, gerade bei Turbo-Zertifikaten und oder bei ähnlichen gelagerten Produkten, wo hier Knockout Events stattfinden. Da haben die Kunden immer Fragen dazu, ob das Produkt jetzt Knockout hatte oder nicht. Und das sind natürlich Fragen eher technischer Natur, Produktverständnis Natur. Und dafür ist ja auch die Hotline da, dass da der Kunde sich jederzeit wenden kann, wenn es Themen rund um das Produkt geht oder auch Verständnisthemen, die werden da natürlich auch bestens erklärt. Also die Hotline ist da wirklich für alles da, aber bei uns ist es hauptsächlich die Fragen zu Briefkurs, zu Knockout-Ereignissen, zum Spread und zu Quotierungsunterbrechungen.
Okay. Weil ich vorher unterstellt, die strukturierte Branche, die strukturierte Produktebranche vieles richtig macht, im Stichwort Ärger. Was ist denn dieses richtig aus deiner Sicht? Auch bei deinen Top 3 Fragen kam jetzt eigentlich eher wie bei Harald vor. Wo finde ich das oder warum finde ich das Produkt nicht, das Wertpapier?
Na, das will ich noch nicht mal sagen. Das Wertpapier selber findet man ja auf den einschlägigen Produktseiten von über regionalen Anbietern, aber auch von den Brokern, aber auch letztendlich von den Banken selber. Es ist ja sehr vielschichtig, wo der Kunde sich informieren kann. Und das ist ja schon mal deutlich besser geworden. Und die Produkterklärungen sind ja auch mehr oder weniger auf allen Websites, auch bei UniCredit hier, sehr gut untergebracht, sodass der Kunde sich da wirklich auch orientieren kann. Aber wenn es dann um die tägliche Handelbarkeit geht oder um tägliche Fragen, warum ist das Produkt gerade heute nicht im Handel oder warum hat es ein Knockout-Ereignis, dann sind das natürlich Fragen, die der Kunde dann manchmal lieber zum Telefon greift, als dass er sich das im Internet dann durchliest. Aber dafür ist es ja genau da, dass man da auch den Kunden mit dem Kunden spricht und dem Kunden abholt und dem Kunden dann auch die Produktwelt dadurch ein bisschen näher bringt.
Heißt aber im Endeffekt, Anleger melden sich eigentlich vor allem, wenn, ich sage mal, die Strategie, seine Anlagestrategie nicht wirklich aufgegangen ist oder das Produkt für ihn nicht aufgegangen ist, die Knockout-Schwelle wurde erreicht. Das heißt, bei Anlageprodukten, die ja überwiegendst das halten, was sie im Prospekt gesagt haben, gibt es kaum Aufklärungsbedarf, da gibt es keine Fragen.
Ja, das tun die Knockout-Produkte ja auch. Die versprechen ja auch etwas. Und es ist natürlich so, der eine, der das eine auf Long-Produkt setzt und der andere setzt auf ein Short-Produkt, auf den gleichen Basiswert. Das ist klar, dass dann, wenn das Papier sehr stark steigt, einer gewinnt und ein anderer verliert. Das heißt aber nicht, dass der verliert, anruft, sondern es gibt auch Leute, die anrufen, die einfach andere Verständnisprobleme haben. Also es gibt nicht, die Kunden, die anrufen, sind nicht immer die unzufriedenen Kunden, das will ich damit sagen.
Okay, na gut, aber mit zufriedenen Kunden spricht man ja gern. Harald, das heißt, würdest auch du sagen, ihr sprecht mehr bei zufriedenen als unzufriedenen Kunden?
Nein, das kann man so vielleicht gar nicht so beantworten. Also natürlich spricht man lieber mit zufriedenen Kunden, aber wenn ein Kunde unzufrieden ist, hat es ja meistens irgendeinen Grund. Und wenn halt irgendwo zum Beispiel eine Knockout-Schwelle gerissen ist, das weiß ja der Kunde im Vorfeld. Der Kunde, der bei uns die Produkte dementsprechend kauft, der Kunde ist bei uns selbst Entscheider, er bekommt keine Beratung. Er muss sich da im Vorfeld informieren und wenn er diesbezüglich zur Knockout-Schwelle dann irgendeine Frage hat, dann hat er die meistens eh schon beantwortet Produktprospekt, den er eh schon vor dem Kauf sich in der Regel angeschaut hat.
Würdest du diagnostizieren, er hat sich den Prospekt angeschaut vorher?
Ich gehe davon aus, ja.
Okay. Jetzt bist du seit mehr als 20 Jahren in der Kundenbetreuung unterwegs. Da interessiert mich jetzt nicht nur die Diagnose, wie sich der Kunde im Lauf der Jahre verändert hat, der ist wahrscheinlich jünger und weiblicher geworden, sondern auch, wie sich deren Probleme verschoben haben. Und dazu gleich ein Fazit, ob sich der Anleger im Jahr 2025 kapitalgebildeter zeigt oder ist als der im vorigen Jahrtausend.
Also das ist eine ganz interessante Frage, die man definitiv mit Ja beantworten muss. Also er ist heute definitiv gebildeter oder Kapitalmarkt gebildeter als im vorigen Jahrtausend. Das fängt also an, dass die Kunden weit mehr Zugang zu Informationen haben, verfügbar durch die Online-Ressourcen, soziale Medien oder spezialisierte Finanzplattformen, wo sie die Kunden die Informationen holen und die dementsprechend da sofort immer verfügbar sind. Also früher war es ja so, dass Leute aus Tageszeitungen oder irgendwelchen Finanzzeitungen die Informationen herausgeholt haben oder aus Fernsehen und Radio. Und heute ist es ja so, wenn eine Hauptversammlung läuft, dann ist das Ergebnis ja schon Minuten später, was die erwirtschaftet haben, auch in den sozialen Netzwerken drinnen und auf die Plattformen. Also darüber hinaus haben die Kunden auch heutzutage, die Menschen heutzutage Zugang zu Bildungsressourcen und Kursen, die speziell auf diese Finanzbildung abzielen. Das hat es ja im vorigen Jahrtausend in diesem Umfang gar nicht gegeben. Ich kann mich erinnern, es hat einmal über die Volkshochschule oder so einmal gegeben, Zugang zum Kapitalmarkt und diese Dinge, das waren alles so Kurse, die die Menschen privat bezahlt haben. Heutzutage gibt es dieses Bildungsangebot ja auch bei vielen Banken, so auch bei der Darat. Also wir haben ja unser Darat Akademie, wo wir laufend immer Webinare und auch Seminare vor Ort zum Thema Finanzbildung anbieten. Und das gibt natürlich den Leuten ein wesentlich besseres Verständnis für den Kapitalmarkt und die verschiedenen Anlage- und Anlageklassen und Anlagemöglichkeiten, die heutzutage da so im Umlauf sind oder angeboten werden.
Wer nutzt denn eigentlich eure Seminare zum Thema? Sind das die Älteren, ich sage unter Anführungszeichen Älteren, die halt doch einmal reinschnuppern wollen? Die Jungen sagen, ich habe das eh über Google schon herausgefunden, wie es funktioniert, oder sind auch die drinnen?
Das hält sich ziemlich die Waage, erstaunlicherweise. Also man muss sagen, derjenige, der bei uns neu einmal ein Depot eröffnet, der interessiert sich vor allem einmal dafür, wie funktioniert denn unsere Plattform, unser Trading-Tool. Das schaut er sich in der Regel einmal an, was auch ganz gut ist, damit er einmal sieht, was kann er denn überhaupt für Orderzusätze verwenden, wie funktioniert der Börsehandel bei uns, der außerbörsliche Handel. Und dann kommt natürlich auch dazu, speziell junge Menschen zum Thema Finanzbildung, wo es auch zum Thema Produkte geht, wo man mit dem einen oder anderen Produktpartner eben auch Seminare oder Webinare anbieten kann, wenn es um den Zertifikatebereich zum Beispiel geht, damit einfach ein Verständnis dafür für die Leute vorhanden ist diesbezüglich. Also es hält sich die Waage, würde ich sagen.
Okay. Frank, auch du hast bereits ein paar Jahre Kapitalmarkterfahrung. Kannst du dich noch an deine erste Emission erinnern? Und wie kamst du überhaupt an den Kapitalmarkt?
Ja, ich kann mich zwar nicht genau an die erste Emission erinnern, aber ich kann mich an ein erstes Produkt, also eins der ersten Produkte in der Phase erinnern. Ich meine, auch nochmal jetzt hier nochmal zurückkommend auf Haralds Ausführungen zu, ist der Kunde Kapitalmarktgebildete. Ich meine, die Zertifikatebranche gibt es ja seit Anfang 2000, 2006 hat sich zum Beispiel das Zertifikateforum Austria gegründet und seitdem gibt es ja auch die Welt der strukturierten Produkte als Anlagechance. Darüber hinaus haben sich ja die Fonds auch deutlich weiterentwickelt mit ETFs. Es hat verschiedene einschneidende Themen rund um den Kapitalmarkt gegeben. Gerade der letzte war Corona, als doch sehr viele Leute Zeit hatten und sich sehr viel mehr mit Wertpapieren beschäftigt haben. Viele junge Leute sind dazu gekommen, sich mit Wertpapieren auseinanderzusetzen und haben natürlich, auch wie Harald ausgeführt hat, viel mehr Zugang auch von den Angeboten der Emittenten, die dort auch mit Webinaren zu Produktfunktionen oder auch zu Regionen, zu Branchen da den Kunden was weitergeben. Und wir hatten tatsächlich seinerzeit mal ein Zertifikat. Da hatten wir geschaut, es macht vielleicht Sinn, ein Produkt aufzulegen, das den ATX gegen den DAX rennen lässt. Und wenn man Deutschland gegen Österreich vergleicht, fällt einem doch immer wieder ein Besonderes ein. Und das Zertifikat haben wir dann Cordoba-Zertifikat genannt. Und in der Hoffnung, dass auch da der ATX den DAX outperforms, das war eines das erste Zertifikat, was ich so quasi in Erinnerung habe, das ich mit auf den Weg gebracht habe. Und ja, das war eine interessante Namensgebung natürlich. Heutzutage sind wir ein bisschen, da hat sich die Welt auch ein bisschen vereinfacht, sage ich mal. Man hat nicht mehr Namen, die ein bisschen Richtung Marketing gehen, sondern eher klarere Namen, die hier die Produkte beschreiben, Garantanleihen, Bonuszertifikate, Expresszertifikate, Aktienanleihen. Und die sind haben sich auch deutlich mehr etabliert in den letzten Jahren. Und dementsprechend ist der Markt deutlich breiter geworden. Die Anleger sind deutlich breiter geworden in Anlegerschichten. Und das merkt man natürlich schon, dass da auch ein deutlich besserer Zugang zum Kapitalmarkt da ist im aktuellen Umfeld. Und ich selber bin recht lange schon dabei. Ich habe an der Börse Düsseldorf und Frankfurt mich um Aktien, Optionsscheine und Anleihen gekümmert bei verschiedenen Häusern. Bin dann ins Kapitalmarktgeschäft rund um neue Emissionen europäischer Banken gekommen und dann auch relativ früh, Anfang der 2000er, in den Bereich strukturierte Produkte. Und hier liegt ja mittlerweile mein Fokus auf das hauseigene Angebot in der UniCredit in der Bank Austria. Und das ist mehr oder weniger das, um was ich mich kümmere. Und da kommt natürlich die ganze Erfahrung zum Tragen, mit was für Themen und für Produktwelten hier man das Beste für den Privatkunden hier auf den Weg gibt, sozusagen.
Und begonnen hat der Papa hat gesagt, Buh, du gehst jetzt in die Bank. Oder was?
So ungefähr war es. Ja? Erstmal die Bank, das schadet nichts.
Das krisensichere Geschäft sozusagen. Ja. Aber deine Berufswünsche kreisten auch schon immer um den Kapitalmarkt? Oder hat der Papa dich auch gezwungen?
Also mich hat der Papa nicht gezwungen, aber es war schon tatsächlich so, dass ich bereits in meiner Schulzeit gesagt habe, dass mich das sehr interessiert und dass ich, wenn möglich, gerne mal in einer Bank arbeiten möchte. Und es hat sich dann auch Gott sei Dank auch tatsächlich so ergeben, also dass ich nach der Schulausbildung und nach einem absolvierten Präsenzdienst oder Militärdienst dann dementsprechend auch in einer Bank angefangen habe zu arbeiten.
Okay, gut, war ja auch gern gesehen wahrscheinlich in Salzburg. Du warst bist in Salzburg, oder?
Ja. Ja, genau. Also ich habe in der SKWB, die gibt es heute in der Form so gar nicht mehr. Die hat zur Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank gehört, habe ich damals zu arbeiten begonnen. Und 1985 war das ganz genau und hat sich natürlich sehr, sehr viel verändert in der Zeit.
Indirekt war sie, glaube ich, von sozusagen Kollegen, oder?
Heute wären wir Kollegen, genau, denn das Nachfolgeinstitut ist ja die Schöller Bank, die zur Bank Austria und zur UniCredit gehört. Genau.
So. Okay. Frank, vorher war eine deiner ersten Emissionen Cordoba. Kommen wir zu einer aktuellen für die Bank Austria UniCredit. Japan habe ich bei euch gesehen zum Beispiel. Wie kam es dazu? Warum dieses Thema jetzt?
Also letztendlich ist es so, dass wir immer schauen, dass der Kunde in seinem Depot nicht nur immer einen Korb oder eine Region oder eine Branche hat, sondern das Ganze auch diversifiziert. Und das ist ja auch das Credo hier in der Anlagepolitik, dass man hier diversifiziert. Und mittelfristig, langfristig gehört natürlich auch Japan bzw. Asien ins Depot. Und wenn man von Asien spricht, dann ist natürlich auch Japan eines der Länder, in die man investiert. Und in Japan hat sich jetzt wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren, was die Wirtschaftspolitik angeht, was die Förderung der Wirtschaft angeht. Und hier ist es so, dass der Nikkei mittlerweile ja auf einem All-Time-High in der letzten Woche war. Und wir reden ja jetzt hier Mitte August miteinander. Und dementsprechend ist es ja auch wichtig, dass hier Kunden, die jetzt bei einem All-Time-High noch einsteigen, natürlich auch immer ein bisschen zurückhaltender sein können und sagen, muss ich immer zum Höchstkurs einsteigen? Aber wir wissen alle, der Höchstkurs kann auch in den nächsten 2, 3, 5 Jahren dann auch ein sehr günstiger Einstiegskurs gewesen sein. Und trotzdem haben wir hier eine Garantanleihe, die dem Kunden mehr oder weniger am Laufzeitende einen Kapitalschutz bietet und sprich das eingesetzte Kapital bekommt er wieder und hat aber Chancen an der Performance auf den Nikkei zu partizipieren. Und hier sogar bei ganz leichten Steigungen, fast im 0,1%, sobald der Index nämlich nach 7 Jahren höher ist als zu Beginn, bekommt er schon 120% ausgezahlt und ist der Index sogar über diese 120% in 7 Jahren, und das sind ja keine 3% pro Jahr, die dann die Performance ausmacht, dann bekommt er sogar 140. Also ein recht einfaches Produkt. Entweder bekomme ich 100, 120 oder 140 zurück. Und das jetzt mehr oder weniger auf den Asienmarkt mit Japan in dem Fall ins Depot reinnehmen, ist eine gute Diversifizierung und bietet dementsprechend auch Chancen, neben den klassischen Werten wie Eurostoxx, S&P oder Branchenthemen wie Stocks, Banken und so weiter, dass man hier mal entsprechend auch hier die Region Japan nicht vergisst, die sich doch hier sehr, sehr stark hier entwickelt hat.
Und Fremdwährungsrisiko dürfte ich bei dem Produkt also auch keines haben dann.
Ganz genau hast du auch nicht, weil man einfach nur auf den Indexstand guckt. Man schaut, am Ende ist der Index jetzt, sagen wir ungefähr bei 40.000, ist er da? Und ist er in 7 Jahren immer noch da, dann ist das unabhängig davon, wie der japanische Yen sich entwickelt hat.
Man soll natürlich aus dem Blick zurück keinen Blick nach vorne werfen und so weiter, aber Japan könnte natürlich theoretisch eines der Investments für die Zukunft sein. Ich habe mir den Chart nämlich vor kurzem angesehen. Du hast gesagt, Rekordhoch, ja, aber Japan hat das Rekordhoch aus dem Jahr 1990 eigentlich eingestellt. Wenn man sich die Entwicklung anderer Börsen seit damals ansieht, die US-Wert hat sich seit damals mehr als verzehnfacht und Wien mehr als verfünffacht. Das kann man natürlich sagen, ja, Japan hat 35 Jahre oder was einfach verloren oder sowas, aber irgendwo, also entweder ist die eine Seite etwas übergeschossen oder die andere ist etwas nachhinkend. So würde ich das einmal diagnostizieren. Das ist ein wahnsinniger Unterschied.
Ja gut, die Zinspolitik der Japaner war ja auch deutlich länger im Niedrigzins oder auch schon deutlich früher im Niedrigzinsbereich. Und letztendlich hat jetzt hier eher den Stimulus in die Wirtschaftspolitik in den letzten Monaten auch nochmal gezeigt. Und auch gerade die Tech-Aktien, die in Japan hier zugelegt haben, die haben auch dazu beigetragen, dass das All-Time-High jetzt da ist, wo es ist. Aber ja, also das war ein Dornröschenschlaf und wer Japan damals investiert hat, der musste lange warten, bis das tatsächlich jetzt auch wieder bei einem All-Time-High ist. Und ich gebe dir recht, das All-Time-High entspricht nicht der Kursentwicklung, die andere Regionen und andere Branchen oder andere Länder hinter sich haben. Aber es heißt ja nicht, dass man hier diese Investition jetzt hier außer Acht lassen soll. Im Gegenteil. Hier gilt es jetzt darum, da zu diversifizieren und auch das Land mehr oder weniger mit ins Depot nehmen zu können. Und was natürlich immer wichtig ist bei den strukturierten Produkten, das sind ja dann Emittenten, die dahinter stecken, die ein Produkt begeben und mit einem klaren Leistungsversprechen. Aber da gibt es natürlich auch immer das sogenannte Emittentenrisiko, denn der Emittent steht dafür gerade, dass am Ende der Laufzeit das Auszahlungsprofil dann am Kunden ausgezahlt wird, wie es dann zu Beginn versprochen wurde.
Ja, Dornröschenschlaf ist vielleicht das richtige Wort dafür und erinnert mich an das erste Erwachen der Wiener Börse. Er ist ja auch aus dem Dornröschenschlaf geküsst worden, damals Jim Rogers, wenn ich mich nicht sehr irre. Ist aber, Harald, deine Zeit war das auch noch.
kann man durchaus so sagen, ja.
Gut. Harald, stellst du im bisherigen Jahresverlauf eigentlich irgendwelche Veränderungen im Anlageverhalten, im Fokus eurer Selbstentscheider fest? Ist vielleicht sogar das Thema Japan ein verstärktes geworden, wie das über Optionen oder wie auch immer bei euch mehr gespielt als früher? Weil es ist augenscheinlich, ja, dass dieser Markt unter Umständen anderen deutlichst hinterherhängt, auch wenn er nicht im großen Fokus ist. Wobei heute Softbank mehrere Milliarden Euro in Intel investiert hat oder zumindest angekündigt hat.
Also wir können in diese Richtung da noch keine Veränderungen oder noch keine Bewegungen in diese Richtung jetzt feststellen, dass das jetzt augenscheinlich wäre. Was wir nach wie vor verstärkt merken, ist, dass die Leute einfach in nachhaltigere Investitionen investieren wollen, sprich also in Richtung Soziales, Umwelt oder Unternehmensführung in diese Richtung. Sie wollen wesentlich breiter aufgestellt sein, als wie vor wenigen Jahren noch. Schwerpunkt muss man allerdings sagen, man hat es ja sehr gut gesehen, also mit dem Amtsantritt oder schon mit der Wahl von Donald Trump ist natürlich der amerikanische Markt noch deutlich in den Fokus gerückt als wie vorher und er beeinträchtigt meines Erachtens auch die anderen Märkte dementsprechend stark mit seinen Aussagen. Von daher sind die Leute einfach ein bisschen vorsichtiger geworden, beobachten auch das Weltgeschehen noch viel mehr. Die Leute wollen einfach noch mehr diese Diversifikation mit reinbringen, um nicht, wenn das eine vielleicht in die falsche Richtung läuft, nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Also Risikobewusstsein merkt man natürlich bei die Anleger verstärkt oder verstärkter als wie früher. Und es kommt da mittlerweile sehr großes Interesse auf für bisher noch nicht so genutzte Anlageformen, wie zum Beispiel der Kryptomarkt.
Frank, sind das Entwicklungen, die ihr im Produktabsatz auch seht? Ich sage so ein bisschen breiter, will der Kunde aufgestellt sein. ESG-Nachhaltigkeit habe ich gehört.
Also bei uns ist das, wir haben auch immer Produkte im Angebot, die hier natürlich gewissen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen können. Die sind natürlich auch von Produktanbieter zu Produktanbieter und auch von Vertrieb zu Vertrieb immer unterschiedlich, weil ja auch hier, und das ist ja auch ein Thema der Nachhaltigkeit, keine einheitlichen Regulatorien da sind. So ist mehr oder weniger auch ein Emittent bezeichnet das eine Produkt als nachhaltig, das muss der andere Emittent nicht genauso sehen und der Vertrieb erst recht nicht. Also ist das immer eine sehr, sehr schwierige Guidance, hier mehr oder weniger zu sagen, hier haben wir ein nachhaltiges Produkt. Aber sicherlich spielt das eine Rolle im Anlegerverhalten. Wir sehen allerdings eher einen Rückgang, will ich nicht sagen, aber eine Skepsis, die aber nicht durch den Anleger ausgelöst wird, sondern auch durch Aussagen von Politikern, gerade aus USA, wir wissen alle, wen ich meine, die hier das Thema Nachhaltigkeit eher in Frage stellen. Und das ist natürlich etwas, was eher beunruhigt, dass man das weiterhin auch im Fokus haben sollte und haben muss. Und denn da gibt es genügend spannende Themen auch in der Anlage, bei den Anlagechancen für Produktthemen. Aber was sich bei uns gut oder schlechter verkaufen lässt, Harald hat es schon erwähnt, die USA verwirrt im Moment sehr stark mit ihren Aussagen und dementsprechend sind viele Kunden ein bisschen zurückhaltender, was US-Werte als Basiswert angeht. Grundsätzlich sind natürlich die Top 7, die es da im Kapitalmarkt gibt, von Nvidia, Apple, Google und so weiter, Microsoft, hier weiter im Fokus. Aber der Schwenk Richtung europäische Werte ist auch hier zu sehen bei uns und dass die Kunden mehr in europäische Werte investieren, aber auch teilweise noch das Zinsniveau selber nutzen, um festverzinsliche Stufenzinsanleihen zu kaufen. Also ganz klassisch, nachdem jetzt hier Zinsen wieder verfügbar sind, auch wenn sie jetzt niedriger sind als zu den Höchstzeiten vor 2 Jahren. Vor 1-2 Jahren haben wir natürlich hier trotzdem noch attraktive Coupons, die den Kunden dazu mehr oder weniger in die Lage versetzen, hier noch attraktive Coupons zu erreichen, indem sie einfach Stufenzinsanleihen kaufen und ergänzen das durch Produkte im Zertifikatemarkt wie Aktienanleihen, Express-Aktienanleihen. Das ist das, was wir hauptsächlich sehen. Und dann natürlich, wie eben erwähnt, die Garantanleihen. Die sind immer auch vom Volumen her ein großer Anteil, weil der Anleger an sich und der Österreicher an sich ja teilweise doch noch sehr stark zurückhaltend ist, was Risikobereitschaft angeht. Und das ist auch noch etwas, was ich mir wünschen würde, dass man auch mehr Wertpapiere ins Depot holt, dass man mehr diversifiziert ins Depot und hier auch sich die Wertpapiere anschaut als langfristige Chance für Kapitalmarktgewinne, die mitzunehmen, auch insbesondere durch Sparpläne, hier frühzeitig anzufangen. Das ist das Credo.
Ja, es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der hier zuhört, der das nicht unterschreiben würde. Weil vorher Krypto-Bitcoin ganz kurz angesprochen wurde über die DADAT, digitales Gold, ich gehe ins physische Gold, sag ich mal, wie läuft denn da die Nachfrage bei euch? Ist die den Rekordkursen entsprechend sehr hoch oder steigen Anleger hier bei euch schon wieder aus? Ist das im Zertifikatebereich, Frank?
Also wir sehen da keine großen Bewegungen. Jetzt haben wir aber auch kein aktives Angebot in diesen Produkten, muss ich zugeben.
Mhm. Okay, Harald, bei euch?
Also bei uns ist es hauptsächlich über den Sparplan. Wir haben ein physisches Gold über unseren Sparplan, wo der Kunde monatlich eben ein physisches Gold ansparen kann. Und das machen die Leute also durchaus als Beimischung eben zu einer herkömmlichen Veranlagung, um eben auch physisches Gold im Depot zu haben. Auch auf der einen Seite das Thema Sicherheit, dieses Gold kann man sich auch ausfolgen lassen und B, natürlich auch aufgrund der Wertsteigerung, die das Ganze schon erzielt hat bis jetzt.
Und merkt ihr da verstärkte Auflösungen aufgrund des hohen Kurses, dass die Leute es quasi versilbern oder bleiben die drinnen?
Na, also aktuell merkt man da nichts, dass da Auflösungen werden, also zumindest nicht in großen Stile, dass da eine oder andere mal sich das ausfolgen lässt. Das heißt dann noch lange nicht, dass er ausgestiegen ist. Er verwahrt es halt dann nicht mehr am Depot, sondern eben in sein Tresor zu Hause oder bei einer Bank in ein Tresor.
Oder bei MySafe zum Beispiel, nicht?
Genau.
Okay, damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs Hiersein. Ich hoffe, für euch da draußen war Interessantes dabei und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge von Bummelbären wieder einschaltet. Verabschiede mich von Harald Scharken von der Shellhammer Capital Bank.
Ja, Robert, auf Wiedersehen.
Und speziell bei unserem Expertengast Weingartz, der uns unter anderem auf eine Reise nach Japan einlädt.
Danke, Harald, auch von meiner Seite. Und danke, Robert, für die Einladung.